Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Mein Name ist Konstantin Mang, ich bin CEO der MBB und ich freue mich auf das Gespräch zu unseren Halbjahreszahlen, die wir heute frisch veröffentlicht haben.
Ja, MBB Holding, Nachfolgelösungen für den Mittelstand. Was gibt's zu besprechen? Natürlich die Halbjahreszahlen, neue Aufträge, Energiepreise. Und lassen wir uns auch zu Ihren Töchtern schauen. Vor kurzem hatte ich hier bei Börsenradio einen Fondsmanager im Interview und er war begeistert über Vorwerk. Er hat total begeistert über Friedrich Vorwerk gesprochen, denn Vorwerk ist ja eine der Schlüsselfirmen in Deutschland, die nicht nur die Energiewende uns helfen zu meistern, sondern auch alles, was mit LNG, also Flüssiggasterminals, zu tun hat, die ans Netz zu bringen. Was hat denn da Vorwerk hier für Aufträge?
Die Begeisterung des Investors, die teile ich natürlich und die spiegelt sich auch in den aktuellen Zahlen wieder, insbesondere im Auftragseingang. Friedrich Vorwerk ist ein Anbieter von Energieinfrastruktur, das heißt, die helfen, die großen neuen Stromautobahnen in Deutschland zu verlegen, beispielsweise die SüdLink. In dem Bereich hat das Unternehmen jetzt gerade einen sehr großen Auftrag gewonnen. Aber die spielen natürlich auch eine große Rolle, wenn es jetzt darum geht, wie wir LNG nach Deutschland bekommen. Dort hat Friedrich Vorwerk kürzlich auch zwei Aufträge für die Anbindung der neuen LNG-Terminals gewonnen. Das sind sehr spannende Bereiche und daher entwickelt sich auch der Auftragseingang des Unternehmens entsprechend. Im ersten Halbjahr konnte der um 142% wachsen auf über 250 Millionen Euro.
Und wie schnell kann denn Vorwerk LNG ans Netz bringen? Das ist auch eine sehr wichtige Frage natürlich für alle.
Ja, das geht jetzt relativ zügig los. Die Anschlussleitungen müssen schnell gebaut werden, weil ja Ende des Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres bereits das erste mobile Terminal nach Deutschland kommen soll. Und von diesem Terminal muss das Gas natürlich auch in irgendeiner Form dann ins deutsche Netz eingespeist werden. Und deshalb geht das sehr schnell jetzt dort los. Die permanenten LNG-Terminals, die brauchen noch ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz ist das eine Sache, die sehr kurzfristig passieren muss, damit wir unabhängiger von dem russischen Gas werden.
Ja, und nicht so frieren werden im nächsten Frühjahr wahrscheinlich.
Absolut.
Vielleicht zum Verständnis für die Hörer, was macht denn Vorwerk noch für unsere Energieinfrastruktur?
Ja, also die wesentlichen Treiber sind die Stromnetze, die ausgebaut werden müssen und das, was im Gasbereich jetzt ansteht aufgrund der Energiewende. Aber ich glaube, langfristig wird das Thema Wasserstoff auch eine immer größere Rolle spielen, da wir ja irgendwie von dem Erdgas wegkommen müssen, um energieneutral zu werden. Und als einziger molekularer Ersatzstoff kommt da eigentlich Wasserstoff in Frage. Und für diesen Wasserstoff muss die entsprechende Infrastruktur aufgerüstet, zum Teil aber auch neu gebaut werden.
Ja, fassen wir H1 zusammen. MBB Umsatz plus 16% auf 378 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA lag im ersten Halbjahr mit 38 Millionen Euro 6% unter dem Vorjahr, was vor allem auf ein schwächeres erstes Quartal zurückzuführen ist. Wie sieht es denn eigentlich mit den Mehrkosten für Energie aus? Bei welchen Ihrer Töchter schlägt das besonders durch? Beziehungsweise gibt es bei Ihnen irgendwo eine Firma, die Gas in der Produktion benötigt?
Ja, die gibt es. Und das sehen Sie insbesondere, wenn Sie sich jetzt das erste Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal bei uns ansehen. Da war im ersten Quartal insbesondere das Segment Consumer Goods bei uns profitabilitätsseitig ziemlich stark belastet von den gestiegenen Energiekosten. Und in dem Segment ist es insbesondere die Hanke Tissue, ein Hersteller von Tissue-Produkten, insbesondere von Servietten. Und die verwenden in der Produktion in der Tat viel Gas. Und da hat es ein bisschen gedauert, bis die steigenden Preise jetzt an die Endverbraucher weitergegeben oder an die Kunden weitergegeben werden konnte. Und wenn Sie sich jetzt die zwei Quartale ansehen, dann stellen Sie fest, im ersten Quartal war die Profitabilität des Consumer Goods Segment sehr schwach. Im zweiten Quartal hat die sich aber dann deutlich erholt. Und das liegt einfach daran, dass es ein bisschen dauert, bis diese Rohstoff- oder Energiepreise weitergegeben werden können. Aber das Gute ist, sie können weitergegeben werden. Und das zeigt, glaube ich, sehr gut diese Recovery in der Profitabilität über die zwei Quartale.
Hanke Tissues, also hat die Gastronomie quasi wieder fleißig Servietten bestellt?
Die Gastronomie hat in der Tat fleißig wieder Servietten bestellt. Das ist ein Grund, für das auch relativ deutliche Umsatzplus, was wir bei Hanke Tissue sehen. Ja, wir reden im ersten Quartal von über 50% Umsatzwachstum. Das hat damit zu tun, dass sie natürlich auch Gastronomie wieder mehr bestellt hat. Wir haben aber auch die Kapazitäten erweitert im Unternehmen. Und dazu kommt natürlich ein Preiseffekt. Und die drei Dinge haben hier zu einem kräftigen Wachstum geführt.
Was gibt es denn an weiteren Mehrkosten? Inflation, höhere Löhne, Beschaffung, Lieferketten. Wie sieht es denn hier bei Ihnen aus?
Wie in jedem Unternehmen sind auch wir nicht komplett verschont geblieben von diesen Preissteigerungen und der Inflation im Allgemeinen. Aber der Effekt auf unsere Unternehmen ist unterschiedlich. Wir haben Unternehmen, die das sehr gut verkraften konnten und andere Unternehmen, die da ein bisschen sensitiver sind. Wenn Sie beispielsweise eine Friedrich Vorwerk ansehen, dann ist die immer noch bei einer sehr, sehr hohen EBITDA-Marge von 16%. Aber auch da haben diese Preissteigerungen ein bisschen die Profitabilität verringert. Wir hätten uns da durchaus noch ein bisschen mehr vorstellen können. Wir glauben, dass wir auch im zweiten Halbjahr einen Anstieg in der Profitabilität sehen werden. Aber man spürt es schon, dass da an unterschiedlichen Stellen die Kosten jetzt eben sehr stark angezogen sind.
Schauen wir uns weitere börsennotierte Töchter an. Auch ein Wachstum von 27% bei Aumann. Erfahrungen in der Wickeltechnik schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wickeltechnik von Elektromotoren. Produktionsstraßen für die Elektromobilität, für die Industrie. Ja, und dann hat ja auch Aumann Richtung Brennstoffzelle was Neues.
Das ist genau richtig. Aumann hat im ersten Halbjahr des Jahres seinen Umsatz um 27% steigern können. Also ein sehr kräftiges Wachstum hingelegt, was uns sehr freut. Und was mich persönlich fast noch mehr freut, ist, dass auch der Auftragseingang weiter gestiegen ist. Im letzten Jahr, also das Jahr 2021, haben wir schon kräftiges Plus im Auftragseingang gesehen. Und auf diesen starken Auftragseingang drauf hat das Unternehmen jetzt im ersten Halbjahr nochmal 59% gesattelt. Also wirklich sehr schönes Momentum, was wir aktuell sehen bei Aumann. Und das hängt damit zusammen, dass Aumann sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut positioniert hat in unterschiedlichen Themen, die insbesondere für die Elektromobilität eine große Rolle spielen. Ja, da geht es um die Fertigung von Elektromotoren, aber auch, und das ist aktuell der größte Wachstumstreiber, um Automatisierungssysteme für Batteriemodule und Batteriepacks, die dann in Elektrofahrzeugen eingebaut werden können. Und diese Automatisierungslösungen werden von den großen Automobilherstellern zurzeit sehr stark nachgefragt. Und davon profitiert Aumann momentan eben sehr deutlich. Sie sprachen die Brennstoffzellen an. Das ist noch ein sehr kleiner Bereich bei Aumann, aber ein Bereich, in dem sich viel tut. Und da freut es uns, dass Aumann auch in dem Bereich tolle neue Innovationen hervorgebracht hat und die Nachfrage dort immer stärker wächst für Fertigungsanlagen, auf denen Brennstoffzellen hochautomatisiert hergestellt werden können.
Die DTS, also IT Security, ready to take off, haben Sie sozusagen ein Cockpit. In diesen Zeiten hat die IT-Sicherheit hohe Aufmerksamkeit, eigentlich die höchste seit vielen Jahren. Wie hoch ist denn die Nachfrage?
Die Nachfrage ist sehr hoch und das ist der Grund, warum DTS ein weiterer starker Wachstumstreiber in unserer Gruppe war im ersten Halbjahr. Die DTS konnte ihren Umsatz um 32% steigern auf über 50 Millionen Euro. Und das zeigt natürlich die hohe Nachfrage und die hohe Sensitivität im Moment auch für das Thema IT-Sicherheit. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sich an dieser Nachfrage so schnell auch nichts ändern wird. Wir haben durch die politische Situation, die geopolitische Situation, glaube ich, immer stärker auch vor Augen gehalten bekommen, dass IT-Sicherheit etwas ist, was nicht nur irgendwie die großen Unternehmen und DAX-Konzerne betrifft, sondern auch den Mittelstand. Und der Mittelstand, der rüstet da jetzt eben stark nach, zu Recht. Und DTS ist gut aufgestellt, um da ein rundes Portfolio von Produkten, Services, aber auch eigener Software zu bieten. Und das macht das Unternehmen mit einer sehr ordentlichen EBITDA-Marge von 16% jetzt im ersten Halbjahr.
Delignit, also der Hersteller von Holzeinbauten für Fahrzeuge, LKW, Sprinter, Züge, Wohnmobile. Hier belastet jetzt eine Produktionsunterbrechung bei einem der Kunden von Ihnen. Wie groß ist jetzt da die Delle?
Ja, die Delle ist insbesondere im ersten Quartal 2022 entstanden. Und da gab es mehrere Produktionsunterbrechungen bei großen OEMs aufgrund der ganzen Lieferkettenengpässe. Und daher ist sowohl Umsatz als auch Profitabilität zu Beginn des Jahres da deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das Gute ist, im zweiten Quartal sah es eben schon sehr viel besser aus. Da konnte Delignit sowohl umsatzseitig als auch profitabilitätsseitig sich steigern, auch gegenüber Vorjahr. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, dass Delignit da jetzt wieder on track ist und aufs Gesamtjahr gesehen dann auch gute Zahlen liefern wird.
Ja, zwei haben wir noch. Fassen wir sie zusammen. Geben Sie kurz einen Überblick bitte über CT Matratzen für den Onlinehandel. Ja, und die Obo-Werke, also Chemieproduktion für Epoxidharze, zum Beispiel für den Modellfahrzeug oder für den Formenbau.
Genau, die CT Formpolster hat sich zunächst sehr stabil entwickelt. Wir haben ja in vielen Bereichen gesehen, dass der E-Commerce im ersten Halbjahr 2022 nicht so stark gewachsen ist. Und da CT Formpolster vor allem Matratzen für diesen E-Commerce-Bereich herstellt, haben auch da die Umsätze so ein bisschen gefehlt. Aber das kann CT Formpolster sehr gut kompensieren in anderen Bereichen, weshalb der Umsatz relativ konstant geblieben ist. Und bei der OBO sieht es so aus, dass da ein sehr starkes Wachstum im ersten Halbjahr realisiert werden konnte. Das Unternehmen ist um 35% gewachsen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass das Unternehmen in den USA weiter expandiert ist, das heißt mehr Kunden in den USA gewinnen konnte. Und natürlich spielen da auch die Preiserhöhungen eine Rolle, die in Anbetracht der gestiegenen Rohstoffpreise eben notwendig waren.
Fazit, alles in allem ein gutes erstes halbes Jahr. Wie gefüllt sind die Auftragsbücher und was erwarten Sie für das zweite Halbjahr?
Die Auftragsbücher sind sehr, sehr gut gefüllt. Das haben wir mit den Auftragseingängen ja im Laufe des Gesprächs gesehen. Sowohl Friedrich Vorwerk als auch Aumann haben wirklich Rekordauftragsbestände. Und deshalb erwarten wir eigentlich, dass das zweite Halbjahr mindestens so gut, vermutlich besser wird als das erste Halbjahr. Und damit sollte auch unsere Prognose von 740 Millionen Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge von über 10% gut erreichbar sein. Wir sind ja jetzt schon bei mehr als der Hälfte dieses prognostizierten Umsatzes und quasi auf Niveau der EBITDA-Prognose. Insofern sind wir da sehr zuversichtlich, auch aufs Gesamtjahr gesehen, unsere Prognose gut erfüllen zu können.
Herr Mang, herzlichen Dank. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.